Herzlich willkommen zu Südfoyer, dem Podcast des Philharmonischen Chores Berlin, den wir immer wieder aufnehmen in Vorbereitung auf unsere anstehenden Konzerte. Und das jetzt anstehende Konzert ist der Elias von Felix Mendelssohn Bartholdy am 22. März in der Philharmonie unter der Leitung von Gregor Meyer, der dann auch heute hier zu Gast ist. Herzlich willkommen.
Hallo, lieber Sebastian Büchner.
Da du als Gastdirigent bei uns bist, stell dich doch erstmal kurz vor.
Also, ich bin Gregor, ich komme aus Leipzig, ich bin gebürtiger Sachse. Ich bin in Leipzig am Gewandhaus tätig als Chorleiter des Erwachsenenchores, bin darüber hinaus aber auch im freischaffenden Spektrum unterwegs, bin immer mal in Berlin zum Beispiel als Assistent beim Marias Kammerchor, habe ein eigenes Barockensemble, Ensemble 1684 und habe sehr viel Freude am Leben und an der Musik.
Und warum hast du Freude am Leben als Chorleiter?
Weil es für mich tatsächlich der absolute Traumberuf ist. Ich habe tatsächlich neulich festgestellt, ich möchte irgendwann in meinem Leben mal noch ein Buch schreiben. Und das heißt, garantiert heißt es Traumjob Chorleitung. Weil ich finde, dass da so viele schöne Sachen zusammenkommen, die man im Leben machen kann. Zuallererst wahrscheinlich die Arbeit mit Menschen. Also, dass man überhaupt mit der Materie Mensch zusammenkommt, mit Menschen etwas kreieren kann, mit der Musik zusammen ist und zu guter Letzt natürlich auch Menschen erreichen möchte und begeistern möchte. Und das ist ein großartiges Ding und ich genieße das Jahr für Jahr. Ich mache das jetzt seit über 20 Jahren. Es wird überhaupt nicht langweilig, es wird jedes Jahr besser.
Und dann kann ich ja schon mal von der Samstagsprobe, unserer ersten gemeinsamen Probe, widerspiegeln, dass auch alle, die ich im Philharmonischen Chor danach gesprochen habe, vollkommen begeistert waren von der Energie, die du da verströmt hast und reingebracht hast. Du bist auch vom Chor herzlich willkommen.
Dankeschön.
Wir kommen mal zum Elias. Wir hatten als letztes Konzert im Dezember den Messias unter der Leitung von Florian Benefer und hatten auch da in dem Podcast relativ viel darüber gesprochen, über dieses Lamm Gottes, um Jesus, der als Messias aufgebaut wird, als kompletter Gegenentwurf zu den ganzen alttestamentarischen Propheten. Und jetzt machen wir also gerade offensichtlich die Rolle rückwärts und sind mitten im Alten Testament bei Elias, einem ganz anarchischen Propheten und dem Musterbeispiel eines Propheten. Aber es werden Menschen geschlachtet, er hadert, es gibt keinen unmittelbar barmherzig wirkenden Gott, sondern Dürren, die über das Land gebracht werden und so weiter. Ich fange mal so an. Ist dieser Elias, so wie er da geschildert wird, jemand, mit dem du mal ein Bier trinken gehen würdest, den du gerne kennenlernen würdest?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich würde sagen, ja. Denn ich finde, das Spannende an diesem Oratorium und an dieser Figur Elias ist, dass sie unfassbar menschlich ist. Insbesondere in der Ausprägung sämtlicher Emotionen. Also der Elias ist ein Hitzkopf, kann man so sagen. Das ist wahrscheinlich einer, der gerne mal über die Stränge schlägt. Er ist unter Umständen cholerisch. Er ist aber auch leidenschaftlich und er brennt für die Sache, für die er einstehen möchte. Und das bringt ihn natürlich hin und wieder an seine ganz persönlichen Grenzen und auch an seine Grenzen in seiner Gottesbeziehung. Und davon erzählt dieses Oratorium und es ist eben keine Figur, ein großer Prophet, ein unfehlbarer und ein weiser Mann mit allen Klugheiten der Welt gesegnet und des Lebens, sondern eben einer, der mit sich selbst konfrontiert wird. Und ich glaube, das spiegelt sich ja in unserem Leben auch ganz persönlich immer wieder. Und ich verstehe sehr gut, dass der Elias, wenn man ihn richtig figuriert und auch darstellt, auch als Solist und letztlich auch wir als die Kulisse im Chor mit all unseren Rollen, die wir da haben, dass das in den Menschen etwas erreicht, was sie in sich selbst kennen. Und insofern deshalb mit ihm mal in Austausch zu gehen und zu sagen, wie ist das für dich oder vielleicht, wie war das für dich und wie hat es sich hinterher angefühlt, das fände ich schon eine spannende Frage.
Genau, wie fühlt sich so eine Himmelfahrt im feurigen Wagen an? Ja, aber tatsächlich, er ist ja im ersten Teil des Oratoriums einfach ein riesiger Wüterich und dann gibt es quasi über die Pause hinweg fast so eine Art Burnout-Moment, wo er sich für ein paar Jahre in die Berge zurückzieht, mit sich und mit Gott hadert und versucht überhaupt wieder den Glauben zu finden. Also genau diese Widersprüchlichkeit macht ihn da ja auch so spannend. Und es gibt trotzdem auch in dieser ganzen Elias-Geschichte ja durchaus Parallelen zum Neuen Testament. Also wir haben diese ganzen klassischen Elemente. Wir haben die Wunderheilung, der verstorbene Junge, der zum Leben wieder erweckt wird. Wir haben quasi brennende Dornbusch-Motive, wenn der Altar in Flammen gesetzt werden soll. Wir haben eine Himmelfahrt, die dann aber auch bei Elias spektakulärer im feurigen Wagen ausfällt. Wo siehst du da die Parallelen sozusagen zum Messias? Ist Elias so eine Art erster Typ Null Messias? Oder?
Der Prototyp eines Messias, möglicherweise. Ja, also er steht so einen halben Kopf unter Jesus, könnte man sagen. Also wenn man jetzt den christlichen und jüdischen Glauben zusammenfasst und schaut, welche Perspektive Elias und welche Rolle er in der Glaubensgemeinschaft bei der Religion spielt, muss man sagen, kommt er sehr, sehr bald nach Gott und Jesus und dem Heiligen Geist. Und das ist das, was auch den christlichen und den jüdischen Glauben ein Stück weit zusammenbringt. Also diese Idee von einem wiederkehrenden Messias, bei dem die Juden ja bis heute glauben, dass er noch nicht gekommen ist. Wir kennen das ja zum Beispiel auch aus den Passionsvertonungen von Johann Sebastian Bach, wenn das Volk den schmerzschreienden Jesus hört und sagt, er rufet den Elias. Also sie denken, okay, auch für ihn ist jetzt der Elias der eigentliche Heilsbringer. Und weil in der Geschichte der Bibel der Tod von Elias, so wie du es gerade selber schon dargestellt hast, ja überhaupt nicht bezeichnet ist, sondern es ist eine Himmelfahrt als noch lebender Prophet, der eben sein Dasein dort oben fortsetzt, wo immer das auch ist, und möglicherweise dann irgendwann zurückkommt. Und das Spannende ist, dass Mendelssohn als konvertierter Christ, also vom Judentum zum Christentum übergetreten, im Background seiner jüdischen Familie, er ist ja dann im Alter von 7 Jahren getauft worden, hat er sich immer auch auf die gemeinsamen Wurzeln vom Christentum und vom Judentum besinnen wollen. Und das hat er insbesondere auch in diesem Werk getan. Er hat mit seinem Librettisten, Julius Schubring, dem Pfarrer aus Dessau, darüber auch viel diskutiert. Ich glaube, sie haben sich darüber auch ein bisschen entzweit, weil Schubring ihm eigentlich gern den Messias noch ein bisschen mehr aufdrücken wollte für das Ende dieses Oratoriums. Und das hat dann Mendelssohn doch in dieser Art und Weise so ganz plakativ nicht gemacht. Aber er hat etwas geschaffen am Ende des Werkes, was es offen lässt zu interpretieren, wer da jetzt wiederkommt. Wird es der Elias sein, die etwas mehr jüdische Sichtweise, oder wird es Christus sein, also die messianisch-christliche Lesart. Und damit hat er einen Raum geöffnet für beide Religionen. Das ist etwas Wunderbares. Also im Grunde genommen einen, man könnte sagen, interreligiösen Dialog geschaffen. Und das im 19. Jahrhundert, wo das natürlich deutlich schwieriger war als zu heutigen Zeiten.
Wobei sich jetzt Elias gegenüber den Naturgöttern, die davor noch irgendwie eine Rolle gespielt haben, jetzt nicht das beste Verhältnis hat und da sich nicht so ganz warmherzig dann zeigt. Also das, was mit den Baalsjüngern passiert, kommen wir ja gleich nochmal dazu.
Schwieriges Pflaster.
Ist ein schwieriges Pflaster, in der Tat. Aber vielleicht auch ein Grund, du hattest am Samstag auch gesagt, es ist quasi sowas wie Mendelssohns Ersatzoper. Und der Philharmonische Chor solle, ich habe es mir dann gleich mal aufgeschrieben, als Philharmonischer Opern-Oratorienchor agieren da auf der Bühne. Also in der Tat, das Ganze schreit danach, eigentlich auch szenisch aufgeführt zu werden. Ist umgekehrt, aber 450 Statisten, die sich mal auf der Opernbühne dahin metzeln lassen, ist wahrscheinlich auch schwierig in der Umsetzung. Damals, heute gäbe es ja Regietheater und andere Möglichkeiten, das noch zu zeigen. Aber erstmal grundsätzlich zu so einer allgemeinen Choreinsortierung. Worin unterscheidet sich aus jetzt einfach rein fachlicher Sicht ein Opernchor von einem Konzertchor?
Also rein praktisch und technisch betrachtet arbeitet ein Opernchor ganz anders als ein Konzertchor. Ein Opernchor probt in der Regel länger. Ein Opernchor probt sein Repertoire auswendig, zu guter Letzt. Also er muss das Repertoire auswendig singen, er muss szenisch agieren und er muss noch ein ganzes Stück mehr in die Rolle schlüpfen der Person, um die es in der jeweiligen Szene geht. Ich finde, der Unterschied zum Oratorium ist eigentlich nicht so groß, mit einer kleinen Einschränkung. Wir kennen eine Entwicklung des Oratoriums im 19. Jahrhundert, die da heißt, dass es eine sogenannte Psychologisierung der Musik gibt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel zurückschauen zum von dir erwähnten Messias oder auch zum Beispiel in die Heidenoratorien, das waren ja so die ersten Oratorien, die als Musterbeispiel dafür gelten, dass das Oratorium die Kirche verlassen und den Konzertsaal erreicht hat, dann sind die noch nicht so psychologisiert, wie man sagt. Das heißt, es werden Fakten dargestellt, sie werden aber neutraler dargestellt und sie tauchen noch nicht so sehr ein in die Psyche eines einzelnen Menschen oder mehrerer Menschen. Und das findet aber in den Mendelssohnschen Oratorium und insbesondere beim Elias statt. Also wir werden ja auf die Reise mitgenommen in das ganz Innerste von Elias. Insbesondere im zweiten Teil, du hast das vorhin schon sehr schön angeteasert. Eigentlich sind es zwei Oratorien, dachte ich auch so beim Proben. Das erste Elias Volume 1, sehr dramatisch, sehr nach außen, sehr hohes Tempo auch in der Szene. Und es geht sehr darum, was Elias tut und schafft und erreicht. Und im zweiten tauchen wir ein in die Psyche und dann geht es mehr darum, wer Elias ist. Also nicht so sehr, was er tut, sondern wer er ist, wer er als Mensch ist und an welche Grenzen er kommt. Man kann von einer Art Midlife-Crisis sprechen. Du hast auch das Wort Burnout erwähnt.
Oh Herr, ich arbeite vergeblich und bringe meine Kraft umsonst und unnütz zu.
Tatsächlich gibt es oder gab es in der Medizin früher den Begriff der sogenannten Elias-Müdigkeit. Also das ist ein Vorgängerbegriff des Burnouts und zielt genau darauf ab, also dass ein Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt erschöpft ist von dem, was er versucht hat zu erreichen und damit aber scheitert und alles in Frage stellt. Und genau das haben wir im zweiten Teil. Kritische Stimmen sagen deswegen manchmal, also wenn das Oratorium nicht in dieser Farbigkeit gut voneinander abgehoben wird, sagen meine Stimmen hin und wieder, ah, Elias, toll. Aber irgendwie der erste Teil, der ist so dramatisch und kurzweilig und im zweiten Teil zieht sich das immer ein bisschen. Also habe ich schon gehört zumindest. Und es ist genau dieser Punkt, weil diese Reise nach innen natürlich eine ganz andere Dramatik oder ein ganz anderes Tempo hat als diese Reise nach außen, die bei einer Schlachtung endet. Und dieses Gegenüber und dieses psychologisierende Moment, das ist was sehr Entscheidendes, was in diesem Oratorium zutage tritt. Und jetzt zurück zu deiner Frage. Ein Oratorienchor und ein Opernchor ist für mich zu guter Letzt, zumindest wenn es um die Umsetzung des Elias geht, kein wirklicher Unterschied. Ihr agiert als geschlossener Chor, der auch seinen Standort in der Philharmonie nicht verlässt. Wir werden euch jetzt nicht durch die Publikumsreihen sprinten lassen und Kopfstände machen, das brauchen wir alles nicht. Aber im Grunde genommen, das, was ihr emotional durchlebt oder durchleben sollt, in meiner Vorstellung unterscheidet sich nicht von dem, was ich in dem Moment von einem Opernchor erwarten würde.
Und wir haben ja eine ganze Reihe von unterschiedlichen Rollen als Chor wahrzunehmen. Also das dürstende Volk, das quasi am Ende ist, die zänkischen Balsjünger, die dann später versuchen von, wie heißt sie, Isabel?
Isabel, genau.
Isabel, ja. Stimmt, Isabel, ja. Das danach war Günter Grass. Genau, also da angestachelt Mordfantasien irgendwie sind, dann aber wieder mal Gottes Stimme, die wir zitieren, ein paar kleine Choraleinschübe. Wir haben die Engelschöre, also eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Rollen, die auch dem Chor immer abfordern, wieder umzuswitchen und schnell seine neue Rolle zu finden, damit man dann auch da wieder einigermaßen stringent ist. Ich habe zu den kleinen Chören eine Frage. Wir hatten ja für diese drei kleineren Chöre durchaus eine Art Casting, das hast nicht du gemacht, das hat Florian Benfer gemacht, hat sich da immer in unterschiedlichen Konstellationen alle, die da mitsingen wollten, wahrscheinlich 25, 30 Leute angehört und zwei Wochen später kam dann die Liste der Auserwählten. Ich kann ja nachvollziehen, dass man irgendwie als Chorleiter so verschiedene Varianten ausprobiert und sagt, okay, diese Stimmmischung gefällt mir irgendwie am besten, aber das wäre aus meiner Sicht heraus immer ein Bauchgefühl. Wie macht man sowas als Chorleiter, einen Chor mit unterschiedlichen Stimmen bewusst zusammensetzen, quasi nach Eindrücken später am Schreibtisch?
Da hat mit Sicherheit jede und jeder seinen eigenen Weg und das ist natürlich zum Schluss auch ein bisschen eine Geschmacksfrage. Also man kann natürlich so herangehen, dass man sagt, man möchte Stimmen, die besonders gut zueinander passen. Man kann aber auch sagen, man möchte Stimmen, die in ihrer jeweiligen individuellen Ausgestaltung sehr charakteristisch sind, damit sie auch charakteristisch zum Tragen kommen, damit es sich zum Beispiel von einem großen Chorklang unterscheidet. Also das ist mir auch wichtig, wenn wir diese kleinen Chöre proben, also insbesondere Hebe deine Augen auf und auch denn er hat seinen Engeln befohlen über dir. Es soll ja nicht nach einem verkleinerten philharmonischen Chor Berlin klingen, sondern es soll ein Solistenensemble sein. Und das ist etwas völlig anderes und insofern ist es wichtig, dass man Menschen findet und ich gehe davon aus, dass Florian da ähnlich drüber denkt und auch so entschieden hat, die sich trauen, in dem Moment auch aus der großen Masse als Person hervorzutreten und dem Ganzen noch eine andere Farbe zu verleihen. Und eine dritte Möglichkeit natürlich immer, auch gerade bei uns als Chorleiter von semiprofessionellen / Laienchören, ich finde solche Projekte im Projekt, die haben auch oft eine pädagogische Fallhöhe. Also, dass man sagt, man will bestimmte Sängerinnen und Sänger aus dem Chor mal besonders fördern oder fordern. Also im Prinzip ihnen die Möglichkeit geben, auch ein bisschen über sich hinaus zu wachsen. Letztlich entsteht ja auch so etwas wie ein kleiner Wettbewerb im Chor. Ich kenne das bei mir in Leipzig auch. Also wenn ich sage, hier, ich habe Soli zu vergeben, meldet euch an, dann entsteht natürlich immer so eine bestimmte Dynamik von, oh, traue ich mich jetzt vorzusingen? Traue ich mich darauf einzulassen, auch von einem großen Publikum, mich als Einzelstimme zu zeigen? Und kann ich auch mit der Enttäuschung leben, wenn es nicht geklappt hat? Aber ich finde, in einem gesunden Chorgefüge, in einer gut aufgestellten Chorfamilie, Familie ist das tragfähig und bringt auch immer so ein bisschen eine gute Dynamik in das Ganze hinein. Und den Eindruck habe ich bei euch auch.
Okay, kommen wir mal zum eigentlichen Plot. Also Elias, erster Teil. Es geht schon ziemlich ungewöhnlich los eigentlich für ein Oratorium, weil wir so eine Art Prolog haben. Wir haben diese vier einleitenden Akkorde und dann einfach erstmal der Fluch. Es wird Dürre herrschen, dann die Ouvertüre, die aber auch direkt in diese schon eigentlich markerschütternden Hilfeschreie des Volkes übergeht. Kinder haben Durst, heischen Brot und so weiter. Also eigentlich dann ziemlicher Jump into the Plot und relativ ungewöhnlich auch wieder für ein Oratorium, oder? So zu Beginn.
Ja, tatsächlich ganz naiv würde ich sagen. Mich erinnert das tatsächlich an die meisten James-Bond-Filme, wo es ja auch immer sofort dramatisch ins Geschehen geht, damit man sofort gefangen ist von der Story. Also es wird gar nicht erst das Problem oder das Drama entwickelt, sondern wir sind mittendrin, wie du es so schön sagst. Der erste Takt, die vier Akkorde, die ja zurückgehen. Also es gibt keinen Beleg dafür, aber es ist interessant, dass es da eine Verwandtschaft gibt zu Franz Schuberts Motiv aus Der Tod und das Mädchen. Also man spricht vom Todesmotiv. Es gibt auch andere Komponisten, die genau dieses Motiv in ihren Werken übernommen haben. Bewusst oder unbewusst sei dahingestellt, aber es macht sofort im Kopfkino das Thema Tod und Vergänglichkeit und Schmerz und Trauer auf. Und da tritt eben der Elias auf und verkündet, was passieren wird oder was eben vielleicht auch nicht passieren wird, nämlich das, worauf alle warten, dass es endlich Regen gibt. Und wir hören einen verzweifelten, einen wütenden ersten Chor, das Volk der Israeliten, das auch den Gott Jahwe anklagt, also ihn beschimpft. Warum machst du das mit uns? Also nicht nur mit uns Erwachsenen, sondern auch eben mit unseren Kindern, also den Säuglingen, den Babys, den ganz bedürftigen Menschen der Gesellschaft sozusagen. Wie kannst du denen das antun? Und aus diesem Moment heraus entwickelt sich dann die Szene mehr und mehr zu einer Konfliktlösung, eben schon im ersten Teil. Und der Gott Jahwe wird als der einzige Gott wieder etabliert. Das ist ja das große Thema des ersten Teiles. Also wie du es vorhin schon gesagt hast, das Thema der Nebengötter war ja damals ein ganz großes, insbesondere eben des Fruchtbarkeitsgottes Baal, der ja hier im ersten Teil auch angerufen wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen gar nicht die Israeliten auch verstehen. Also man weiß nicht genau, ob es bei Elias um eine konkrete Dürre geht, aber man weiß, dass im 8., 9. Jahrhundert vor Christus dort in diesem Teil der Welt sehr viel Trockenheit immer wieder herrschte und Hungersnot deswegen an der Tagesordnung war. Und die natürlich gesagt haben, also wenn hier auf unserer Gesetzestafel stehen soll, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, aber Gott, du kümmerst dich nicht richtig um uns, was soll das? Also das daraus rein menschlich das Bedürfnis erwächst, mal nach einem Zweit- und Drittgott zu gucken, der das ganze Ding vielleicht ein bisschen besser löst, finde ich total nachvollziehbar. Aber es entsprach eben nicht den zionistischen Gesetzen, die Moses auf dem Berg Sinai erhalten hat. Und daraus entsteht ein Konflikt, den Elias versucht, qua eigener Charakteristik zu lösen.
Es kommt dann später eigentlich zum Showdown zwischen den Anhängern Baals und Elias. Und die Anhänger Baals fangen an und es ist eine fantastisch komponierte Stelle, gerade auch irgendwie in dem Aufbau an sich. Also der ganze Elias ist fantastisch komponiert. Er fordert die Baals-Anhänger auf. So, dann ruft mal Baal an und lass es regnen. Und die treten auf voller Selbstbewusstsein und singen, Baal, erhöre uns, und es tut sich nichts. Und jetzt fängt er an, sie richtig auf den Arm zu nehmen, um es mal sendefähig zu formulieren.
Rufet lauter, denn er ist ja Gott, er dichtet, oder er hat zu schaffen, oder ist überfällt, oder schläft er vielleicht.
Es kommen allein sprachlich fantastische Sachen. Also ritzt euch mit Messern und mit Pfriemen nach eurer Weise, hinkt um den Altar. Ganz anarchistisches Zeug, das ihn jetzt anritt. Vielleicht schläft er vielleicht. Vielleicht reagiert Baal dann, wenn er das alles macht. Und die Baalsjünger sind so doof und machen auch genau das. Und dann?
Dann, das finde ich auch immer sehr interessant in diesem ganzen Werk, dass das Volk als Erscheinung, also der Mensch in seiner Spezies in der Gruppe immer was sehr Gefährliches hat. Das ist ja was, was auch übertragbar ist auf die heutige Zeit. Ganz persönlich denke ich immer, der Mensch ist in seinem Wesen ein sehr gutes Wesen. Er ist unglaublich leicht manipulierbar und lenkbar in die Richtung eines bestimmten Narrativs. Und das passiert ja in diesem Oratorium mehrfach, also dass das Volk so hin und her wankt und schwankt zwischen der Baalsgläubigkeit und dann aber auch wieder dem monotheistischen Ansatz, dass es nur diesen einen Gott gibt. Und einmal ist Elias derjenige, der sagt, naja, ich habe es euch jetzt gezeigt, wie es richtig ist, und sie glauben ihm das, sie glauben ihm ja sogar die Scherze, also wie du schon sagtest, vielleicht schläft er ja, und dann rufen sie, ja, warum schläfst du? Also sie hinterfragen gar nicht das, was er sagt. Und im zweiten Teil kommt dann aber eben die Frau vom König Ahab, Isabel, die eben sagt, ja, was der Elias da euch angetan oder uns angetan hat und dass er unsere Priester umgebracht hat, dafür müssen wir uns rächen. Und sofort sagt das Volk wieder, ja, da hast du recht, da müssen wir jetzt die Taten sprechen lassen. Manipulierbarkeit der Masse finde ich einen interessanten Aspekt in diesem Oratorium, und das zeigt auch etwas über uns Menschen möglicherweise heute. Und ich glaube, das war Mendelssohn auch zur damaligen Zeit wichtig, denn wenn man jetzt das mal versucht, ein bisschen zu kontextualisieren, die 1830er, 40er Jahre im deutschsprachigen Gebiet, die Zersplitterung der deutschen Lande im Vergleich zu einem starken Frankreich, einem starken England, und Napoleon saß noch so ein bisschen im Schatten hinter den Menschen, auch der Schrecken Europas, war 30 Jahre gerade her, und trotzdem konnten sich die Deutschen nicht so richtig einigen, wer sie als Gruppe sind oder sein wollen. Und Mendelssohn hat ja über Elias eben auch gesagt, das ist ein Prophet, der ist eifrig und der ist stark, aber er ist auch zornig und böse, und vielleicht brauchen wir solch einen Menschen heutzutage wieder, was eine sehr krasse, ich finde auch gefährliche Aussage ist, aber man muss es eben auch kontextualisieren auf das, wie er das deutsche Volk oder wie er die Menschen um sich herum in Leipzig, in Berlin und wo er überall unterwegs war, wahrgenommen hat. Und das zeigt dieser erste Teil sehr deutlich, eben mit diesen Baalschören. Man muss es so konkret benennen, wie sich die Dummheit immer mehr in einer negativen Emotion äußert und auch eine Gefährlichkeit mit sich bringt. Und das Ganze endet mit einer großen Stille. Also eigentlich ein letzter großer Aufruf des Chores, gib uns Antwort. Aber die Stille ist unfassbar laut, und in diese Stille hineintritt Elias, ich glaube auch mit ein bisschen Angst, weil er weiß, er hat die jetzt natürlich ganz schön herausgefordert, und jetzt muss er aber zeigen, dass er recht hat.
Kommt hier alles Volk, kommt hier.
Also jetzt muss er mit größtem Gottvertrauen zeigen, dass er die Lösung bringt. Und diese Lösung kommt, aber das weiß er natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und das ist natürlich unglaublich dramatisch und energiegeladen.
Um mal ketzerisch zu fragen, ist es aus Sicht der Volkschöre überhaupt eine Frage von Glauben? Denn ehrlich gesagt, ich meine, die haben die Notlage und gucken halt, wo sie Hilfe herbekommen können. Dann sagt jemand, Hilfe kriegt ihr von Baal, okay, probieren wir Baal, funktioniert nicht. Hilfe kriegen wir von Jahwe, okay, probieren wir Jahwe, hat funktioniert. Und später dann wieder herum. Kann man das wirklich sozusagen in einer solchen Notsituation als eine grundsätzliche Glaubensfrage lesen?
Also da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden, auch wieder zwischen Subjekt und Gruppe. Wir erleben hier die Volkschöre natürlich als Gruppe, und bei einer Gruppe geht es ja auch immer darum, gehöre ich dazu? Also sich davon abzuwenden, birgt ein gewisses Risiko. Also laufe ich der Gruppe und der Masse erstmal hinterher. Wenn alle rufen, Baal erhöre uns, dann laufe ich mit hinterher und rufe, Baal erhöre uns. Und auch alles, was in den weiteren Chören da passiert. Also in der Not, sich dann noch der Gruppe zu entfernen und zu sagen, ich überlege erstmal, woran ich glaube, dafür ist in der Tat wahrscheinlich relativ wenig Zeit, denn es geht um eine existenzielle Frage. Werde ich das überleben oder geht es mir wirklich auch rein existenziell ans Schlawittchen? Ich kann das total nachvollziehen. Also ich möchte das Volk auch überhaupt nicht bewerten, weil es ist große Not, und die führt zu einem ja nahezu animalischen Charakterzug, und der hat eben auch dann psychologisch seine Grenzen.
Das hast du schon gesagt, Elias hat Erfolg. Der Regen setzt ein, die Dürre ist vorbei, nachdem er Jahwe angerufen hat. Das könnte Elias ja theoretisch sagen, okay, wunderbar, haben wir geklärt. Jahwe funktioniert, Baal funktioniert nicht, also alles gut. Stattdessen schlachtet die Anhänger Baals dahin. Es werden 450 Leute an den Fluss geführt und niedergemetzelt von ihm und wahrscheinlich rein logistisch betrachtet noch ein paar seiner Anhänger. Er will ja das Bild eines an sich barmherzigen Gottes vermitteln und dann so etwas?
Ja, in der Tat ein großer Streitpunkt im ganzen Elias. Also die Erhörung findet ja erstmal statt, dass Gott Jahwe das Feuer schickt nach den drei Baalsrufen. Und dann hat Elias das erlangte Selbstvertrauen, um auch dieser Kernfrage des Regens zu lösen. Es gibt ja drei Wunderheilungen sozusagen im ersten Teil. Das erste ist, dass ein Kind vom Tod wieder zum Leben erweckt wird. Dann geht es um diese drei Baalschöre, um das Feuer. Und Jahwe sendet das Feuer und dann geht es um den Regen. Und dann gibt es dieses von dir erwähnte Gemetzel. Tatsächlich gibt es ja auch heute Stimmen, die sagen, kann man dieses Werk so noch aufführen? Genau wegen dieses einen zentralen Themas, dieser Intoleranz, müsste man ja sagen. Also zu sagen, ihr habt an den Baal geglaubt, ihr habt euch getäuscht, ich habe euch jetzt gezeigt, ihr wart auf dem Irrweg, lassen wir mal gut sein, wäre ja die eine Variante, die etwas modernere, aber im Zeichen des Alten Testaments und des Monotheismus und auch des Gottesbildes des Alten Testaments, der eben nicht so barmherzig ist, wie wir ihn dann im Neuen Testament kennenlernen, ist das natürlich eine ganz typische Wendung der Geschichte. Ich finde das ganz interessant, dass Mendelssohn diesen Moment versucht, sehr, sehr schnell abzuarbeiten. Er macht das Gemetzel eben nicht mit einem großen Chor, sondern es gibt einen ganz kurzen Chor, mehr oder weniger unisono, greift die Propheten Baals. Und dann gibt es die Arie von Elias, der dann mit seiner psychologischen Inwelt oder mit seinem Koller widerspiegelt, was da passiert. Aber es gibt, das Gemetzel ist an sich eigentlich nicht dargestellt. Wenn man das jetzt auf der Bühne umsetzen wollte, würde die Musik dazu im Grunde genommen eigentlich fehlen. Oder man müsste eben die Arie vom Elias nehmen und im Hintergrund das dann bildlich darstellen. Also insofern glaube ich oder erahne ich ein Gespür Mendelssohns, dass ihm das auch nicht ganz geheuer war, aber er natürlich wusste, er kommt um diese Geschichte nicht ganz drumherum, wenn er Elias auch vollständig erzählen möchte.
Um das mal noch ein bisschen aus meiner Profession heraus zu kontextualisieren, es gibt im Recht dieses Thema Naturrecht. Und wir sind ja erst irgendwie 8. bis 9. Jahrhundert vor Christus, wie du gesagt hast. Und diese Naturrechtsentwicklung ist eine ganz zähe von der Antike an und hat sich letztlich auch erst so 1700, 1800 im Zeitalter der Aufklärung dann wirklich durchgesetzt. Damit wären wir dann wieder bei Mendelssohn. Und da war eigentlich genau das Problem, dass man gesagt hat, es gibt einfach so viele Kriege, die Glaubenskriege sind. Und jede Seite wähnt sich im Recht, weil sie ja mit ihrem Glauben und mit ihrem Gott jeweils im Einklang handelt und damit passieren die furchtbarsten Kriegsverbrechen. Und diese Idee des Naturrechts sagt dann eben, es gibt aber ein überreligiöses Recht, ein Recht, das natürlich in allen Menschen verankert ist, was man machen darf und was man nicht machen darf. Und dieses Recht müssen wir auch auf Kriege und so weiter, aufs Völkerrecht anwenden, damit eben die Kriege nicht so brutal ausfallen, wie sie bis dahin brutal ausgefallen sind und es dann dafür eben keine Rechtfertigung gibt. Das kam im Zeitalter der Aufklärung auf und ist letztlich das, was jetzt auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention quasi als allgemeiner Standard verankert ist. Also insofern war er auch da schon mit seinen Bauchschmerzen, das so zu vertonen auf der Höhe der Zeit.
Könnte man sagen. Also Mendelssohn natürlich auf jeden Fall als Enkelkind der Aufklärung, natürlich mit einem anderen Menschenbild schon aufgewachsen und auch von einem anderen Menschenbild letztlich profitiert, als den Menschen im 8., 9. Jahrhundert vor Christus ging. Das ist genau der Punkt, wo ich meine, auch diese Volkschöre oder das Volk in seiner Handlung zu bewerten, steht uns eigentlich aus heutiger Sicht nicht wirklich zu. Also wir können es reflektieren, wir können im Zweifel sagen, was machen wir heute besser, was könnten wir vielleicht auch noch besser machen. Aber dass eben die Spezies Mensch zu unterschiedlichen Zeiten, zu unterschiedlichen Reaktionen in der Lage war und zum Teil auch noch ist, das ist einfach so und das können wir nur für uns reflektorisch verwenden. Es gibt ja dieses schöne Buch von dem niederländischen Philosophen oder Historiker, ist er glaube ich, Rutger Brechtmann. Es heißt im Grunde gut. und der genau dieser Frage nach dem Guten und Bösen im Menschen versucht, auf die Schliche zu kommen. Und das, was du beschreibst, da im Prinzip auch aufgreift. Also Menschen sind in der Lage, sehr schlimme Dinge zu tun, wenn sie das Gefühl haben, sie tun damit etwas sehr, sehr Gutes. Und die Gefahr besteht eben darin, dass einzelne Menschen, das ist auch im Grunde genommen das, was wir heute in der Weltgeschichte oder im Weltgeschehen erleben, eine an zwei oder drei Händen abzählbare Anzahl an Menschen gibt, die diese Narrative kreieren und dann eine bestimmte Masse an Menschen hinter sich bringt, die ihnen dann folgen. Ich glaube, da sind wir in der Evolution noch nicht weit genug, dass wir uns von unserem Gruppengefühl und dem Dazugehörigkeitsgefühl im entscheidenden Moment distanzieren können, um zu sagen, das, was hier jetzt passiert, ist nicht rechtens. Und deswegen müssen wir schlauer sein oder zu anderen Entscheidungen kommen. Solange uns das nicht gelingt, wird es Krieg geben, wird es Genozide geben, so traurig das klingt, aber diese Entwicklungsstufe haben wir in unserem evolutionären Dasein noch nicht erreicht. Und es ist eine große Frage, ob wir das schaffen, irgendwann. Sehr philosophisch jetzt.
Und im zweiten Teil des Oratoriums wird letztlich ja auch diese Frage ausgespart. Also Elias zieht sich zurück, hadert, entscheidet sich dann doch wieder zu glauben gefunden zu haben, zurückzugehen zu den restlichen 7000 Verbliebenen und quasi den Glauben wieder zu stärken. Und dann kommt auch schon sofort die Himmelfahrt. Also Mendelssohn lässt offen, was denn jetzt eigentlich zwischen vom Berg heruntergehen und Himmelfahrt passiert, oder?
Das ist so. Ich glaube, das ist genau der Moment, wo er auch bis zum Schluss mit sich gehadert hat, wie er diese Geschichte zu Ende bringt, was auch ein Grund dafür sein könnte, warum das Werk so lange im Schubfach lag. Also er hat ja schon nach dem Paulus bei Zeiten angefangen, dieses Werk zu kreieren und hat es dann lange liegen lassen und im Grunde genommen nur auf die Anfrage hin aus Birmingham für das dort stattfindende Musikfestival hat er das Werk dann mit hohem Tempo zu Ende geschrieben und hat sich dann für irgendeine Lösung entschieden und hat dann aber auch danach noch viel am Werk herumgeschrieben und Mendelssohn ist wenige Monate danach gestorben und ja, es bleibt die Frage offen, ob er vielleicht, wenn er mehr Zeit gehabt hätte, auch noch eine dritte, vierte Version geschaffen hätte, um zu sagen, nein, jetzt weiß ich, wo ich hin möchte mit dem Ganzen. Und ich glaube, diese Offenheit, die bringt auch immer so eine gewisse Spannung und ein Suchen nach dem Lesen des Endes dieses Oratoriums mit sich, was ich aber persönlich sehr angenehm finde, weil es dann auch wiederum jedem Einzelnen die Möglichkeit gibt, seine Lesart zu finden. Was ist da jetzt genau passiert und was bedeutet das auch für mich persönlich?
Okay, ich frage mal, was ist denn da jetzt genau passiert und was bedeutet das für dich persönlich?
Ich lese es für mich so, da kommen wir zurück zum Anfang unseres Gespräches. Elias als ein sehr menschlicher, als ein sehr fehlbarer Typ Mensch, ein auch sehr selbstzweifelnder Mensch, einer, der sich seinen Emotionen ausgesetzt sieht und der weiß, dass er ohne eine höhere Instanz, ob das jetzt Gott ist oder irgendeine wie auch immer geartete spirituelle Verankerung, sein Leben eigentlich nicht rund kriegt. Und dass es dafür irgendetwas geben muss, was ihm dieses Rückgrat stärkt, eben in Form des Messias zum Beispiel, der daherkommt und ihm dann auch über sich hinaus wachsen lässt. Also es wäre die andere Möglichkeit zu sagen, Elias ist durch das Erstarken über die Geschichte hat so eine Entwicklung gemacht, so würden wir das heute im modernen küchentischpsychologischen Kontext sehen, man soll sich ja entwickeln. Ich glaube, das hat bei ihm schon stattgefunden über die Krise. Und dadurch wäre er wahrscheinlich auch imstande, wenn es jetzt noch einen dritten oder vierten Teil des Oratoriums geben würde, auch noch ganz andere Aufgaben zu lösen. Und vielleicht dann auch nicht so gewaltvoll wie im ersten Teil. Vielleicht dann mit ein bisschen mehr Zugewandtheit zu den Menschen. Es muss ja nicht gleich altruistisch dahergehen, aber zumindest mit ein bisschen mehr Barmherzigkeit. Ich glaube, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das so eine gewisse Aussicht ist. Ich finde, dass sich da der Charakter auch im zweiten Teil so ein bisschen ändert. Auch wie die Gotteschöre im ersten Teil zum zweiten Teil sich switchen. Also im ersten Teil geht es vielmehr um den Gott, der sagt, ich bin der alleinige Gott und ich verfolge die, die mich anfechten bis ins dritte und vierte Glied unserer Generation. Dann aber hin zum zweiten Teil, wo es heißt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Das ist zwar noch vor dieser Elias-Depression, aber dass man merkt, okay, möglicherweise gibt es auch bei Gott eine Entwicklung. Könnte schon sein, dass wir ja in der Art und Weise, wie wir auch Altes und Neues Testament lesen oder wie wir Gott als Typen wahrnehmen, dass es nicht ein und dasselbe ist. Und wir wissen natürlich, dass ein Gottesbild auch von uns Menschen in gewisser Weise gemacht ist. Also soweit sind wir ja auch in unserer kritischen Bibelbetrachtung, dass das eben zumindest in unserem Kulturkreis nicht Wort für Wort so steht, wie es steht und so genommen wird, sondern dass wir da natürlich auch interpretieren müssen und auch aus dem interpretieren müssen, was die Menschen damals empfunden haben. Diese Mikroevolution, die können wir in diesem Oratorium vom ersten zum zweiten Teil in gewisser Weise erleben. Und das macht vielleicht auch Hoffnung, dass sich die Menschen eben doch entwickeln zu etwas Positivem, auch zu etwas weniger Konfliktreichen hin.
Dann hoffen wir mal, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Mitwirkenden und auch du, das am 22. März alles mitnehmen. Mendelssohn Bartholdy, Elias, 22. März um 20 Uhr im Großen Saal der Philharmonie. Es singt der Philharmonische Chor Berlin und es spielt das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt. Und wir haben als Solisten Julia Sophie Wagner, Henriette Gödde, Lukas Siebert, der zum Chor zurückkommt in anderer Funktion, nämlich diesmal als Tenorsolist. Er hat im Dezember 2024 als Dirigent das Weihnachtsoratorium mit uns geleitet, jetzt also diesmal als Sänger, und Tobias Berndt als Bass sind mit auf der Bühne. Es gibt auch noch eine Einführungsveranstaltung und es gibt noch Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Gregor fürs Rede und Antwort stehen und bis dahin.
Vielen Dank, lieber Sebastian.